Wir können nicht Freude empfinden, wenn wir gleichzeitig die andere Seite nicht auch da sein lassen.
Angst ist lebenswichtig, sie warnt uns vor Gefahren. Aber was, wenn sie uns ohne Grund überfällt, einem regelrecht die Luft zum Atmen nimmt und ganz wie aus heiterem Himmel immer wieder kommt? Annette Möller war Nachrichtenmoderatorin bei RTL und hat genau dies lange erlebt. Immer wieder überfielen sie während der Sendung Panikattacken und sie war mitten on air. Wie sie diese Zeit überstand und ihre Ängste in den Griff bekam, erzählt sie mir heute. Ich bin Annette und ihr hört den Podcast von Bunte Gesundheit, Wissen, was dir gut tut. Hallo Annette, schön, dass du da bist.
Hallo Annette, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir sprechen heute über Angst. Du hast ein Buch zu deiner Erfahrung geschrieben, Liebe Angstzeit, dass du gehst. Und du sagst darin, noch vor Depressionen sind Angststörungen die häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Etwa 12 Millionen Frauen und Männer bei uns leiden darunter. Und Forschungen zeigen, dass 25% aller Menschen in Deutschland mindestens einmal im Leben mit einer Angststörung zu tun haben. Trotzdem aber reden wir nur ungern darüber. Warum braucht es dafür immer noch so viel Mut?
Weil Angst etwas ist, was nicht greifbar ist. Also wenn dir jemand sagt, ich habe Angst vor irgendetwas, dann kannst du das von außen ja oft schlecht nachvollziehen. Das ist ja eine persönliche Empfindung der Person. Und es ist ganz schwierig von außen, also wenn wir beispielsweise sehen, da hat jemand eine Verletzung am Arm, dann weißt du, okay, das tut weh, das dauert, bis das heilt, damit kann man umgehen. Aber eine Angsterkrankung oder Angst überhaupt von außen zu sehen, das fällt halt so schwer. Und das nachzuvollziehen und sich da mit den Leuten wirklich da reinzudenken, das ist von außen wahnsinnig schwer. Und wenn ich sage, ich habe Angst, ne, und eben auch darüber öffentlich spreche, dann muss ich Angst haben vor Stigmatisierung auch, weil ich werde abgestempelt, die ist nicht belastbar, die ist schwach, oh nee, der kann man das und das nicht zutrauen. Und das ist natürlich auch etwas, was dazu beiträgt, dass wir einfach nicht darüber sprechen mögen.
Mhm. Dich erreichte die erste Angst ja seltsamerweise, als es dir eigentlich gut ging. Du schreibst in deinem Buch, als die erste Panikwelle mich während einer Live-Sendung überrollte, war ich 32 Jahre alt. Ich hatte es geschafft, meinen Kindheitstraum wahr werden zu lassen. Arbeitete für zwei große nationale private Fernsehsender, moderierte ein Magazin dazu. Ich hatte Erfolg, viele Pläne, stand mitten im Leben und von einem Tag auf den anderen änderte sich alles für mich. Eigentlich total seltsam. Warum genau dann?
Weil ich da jahrelang versucht hatte, etwas wegzudrücken, was mir natürlich in dem Moment nicht bewusst war, dass ich dann sozusagen Bahn brach. Also ich habe jahrelang immer gegen innere Überzeugung, gegen innere Unsicherheit gekämpft. Und in dem Moment war einfach alles zu viel. Ich hatte im Vorfeld auch gerade eine Beziehung beendet. Ich hatte wahnsinnig viel Stress. Ich wollte weiterkommen. Und das war einfach zu viel in dem Moment. Das weiß ich heute und das wusste ich dann irgendwann später nach Monaten und Jahren, warum das so gekommen war. Aber in dem Moment war mir das natürlich überhaupt nicht klar.
Ja, wir hatten hier schon einen Podcast über die weibliche Angst. Das war eine Medizinerin, die dazu ein Buch geschrieben hatte mit einer Psychologin. Es gibt dazu ja auch Studien, Frauen leiden öfter unter Ängsten. Ist das für dich auch ganz klar und nachvollziehbar? Und trifft es auch besonders oft Menschen, die im Rampenlicht stehen? Was meinst du?
Also es gibt ja Zahlen dazu, dass ungefähr jede fünfte Frau an Angst erkrankt oder ne, also das sind so offizielle Zahlen und aber nur jeder zehnte Mann. So, und jetzt fragt man sich natürlich, woran liegt das? Wir Frauen sind ja auch oft ein Stück weit sensibler, wir gehen aufmerksamer auch oft mit uns um. Und das kann auch Gründe beispielsweise in der Sozialisierung haben. Uns Frauen, uns Mädchen oder wird als Mädchen beigebracht, wir müssen uns zurückhalten, wir müssen uns zurücknehmen. Und Jungs werden für Kleinigkeiten gefeiert, wir Mädchen werden eher verurteilt oder ne, wir sollen ruhig sein, wir sollen bescheiden sein. Und ja, das ist natürlich was, was uns antrainiert wird und was wir dann auch in das Erwachsenenleben mitnehmen. Oder wir haben auch in der heutigen Zeit noch mehr als früher widersprüchliche Anforderungen, dass wir auf der einen Seite sollen wir die liebevolle Partnerin, die liebevolle Mutter sein, die sich um alles kümmert, aber wir sollen auch die taffe Businessfrau sein, die etwas erreicht, die für etwas steht. Und das clasht natürlich auch miteinander. Und das stellt uns vor oft unlösbare Aufgaben, dass wir in der Mitte zerrieben werden und die Ansprüche, die wir an uns haben. Ne? Wir sehen das im Außen, wir vergleichen uns. Ja, ich meine, mach einmal Instagram oder irgendwelche Social Medias auf. Du siehst, wie Frauen tolle Sachen machen. Du siehst Frauen, die 3 Kinder bekommen haben und trotzdem noch Businessfrau sind und schaust dann auf dein eigenes Leben und denkst so, naja, aber ich habe ein Kind und ich krieg's schon kaum gebacken. Und das erzeugt natürlich auch nochmal einen Riesendruck. Also bei mir war es tatsächlich so, das habe ich erst im Laufe der Zeit für mich so realisiert, dass das ganz, ganz viel mit meiner Vergangenheit zu tun hatte.
Ja, über diesen Weg in die Angst, den du dann später ja erkannt hast, wollen wir nachher noch sprechen. Vielleicht erstmal, wie fühlt sich so eine Panik, so eine Angstattacke überhaupt an?
Nicht gut. Also wer es schon mal gehabt hat, kann das nachvollziehen. Wer es noch nie gehabt hat, für den ist es vielleicht unvorstellbar. Aber du hast in dem Moment wirklich Todesangst. Du hast Angst, dass du keine Luft mehr bekommst, dass du umkippst und stirbst. Oder du hast das Gefühl, du musst sofort aus dieser Situation raus, sonst explodierst du, sonst platzt du, sonst kippst du um, sonst passiert etwas Schlimmes. Und es ist, du musst dir vorstellen, du bist gesprintet, aber über deine Kräfte hinaus. Dein Herz rast, dein ganzer Körper ist komplett in Aufruhr und du denkst nicht, oh, ich bin jetzt gesprintet, ich bin jetzt am Ziel, ich habe es geschafft über die Ziellinie, sondern du bist gesprintet und denkst so, jetzt geht's los und das ist eine Bedrohung, was hier gerade in mir passiert. Und das ist wirklich ein so furchtbares Gefühl, das prägt sich so ein, das verändert so viel, wenn man seine erste Panikattacke hat, weil man das ja auch oft gar nicht einordnen kann. Das kommt ja aus dem Nichts oft. Sei denn, man hat das öfter, dann kann man das schon absehen, okay, es geht gleich wieder los. Aber wenn es so das erste Mal kommt, ist das so ein einschneidendes Erlebnis, dass du das einfach nicht mehr vergisst. Und bei mir ist da aus dieser einen Panikattacke die Angst vor der Angst erwachsen. Also diese Angst davor, dass dieses schreckliche Gefühl wiederkommt. Und das wird dann irgendwann zu einem Kreislauf, ne, dass du, es geht los mit einem kleinen Gedanken oder einem kleinen Gefühl und schon ist es da und du bist mittendrin, weil du das als Bedrohung bewertest und dir sagst, okay, jetzt geht's wieder los und dann bist du mitten dabei.
Mhm. Ja, viele fangen ja dann an, genau ähnliche Situationen zu vermeiden. Du konntest das ja gar nicht. Es hat dich mitten in der Sendung erwischt. Wie lange hat es gedauert? Und merken das die anderen Menschen, wenn das passiert?
Also, als ich die erste Panikattacke hatte, haben es die anderen tatsächlich gemerkt, weil sie sich gefragt haben, was ist mit dir los? Ich habe danach auch die Frage aus der Regie bekommen, was ist mit dir? Und ich habe gesagt, ich hatte gerade einen Migräneanfall. Mir war in dem Moment klar, dass es eine Panikattacke war. Man muss auch dazu sagen, ich war schon ungefähr 1,5 Jahre bei RTL aktuell. Ich hatte schon andere Sendungen moderiert. Das war für mich kein Neuland. Ich war an dem Tag aber besonders angespannt und wollte es besonders gut machen. Und ich hatte versucht, cooler zu wirken. Ich musste auch nur nachmittags 4 Minuten auf Sendung gehen und wollte es aber besonders gut machen und wollte in meiner Aufregung meine Stimme ein bisschen nach unten regulieren. Also nicht, hallo, hier sind die Nachrichten, sondern hallo, hier sind die Nachrichten. So, und so habe ich angefangen zu sprechen. Habe das natürlich nicht vorher ausgetestet, konnte ich auch nicht, hätten ja alle gehört, ich war ja auch schon verkabelt. Und dann ging es halt los, das Opening, ich sollte sprechen und fing dann an, hallo, hier sind die Nachrichten. Und habe dann gemerkt, oh Gott, das ist zu tief. Aber ich kann jetzt auch aus dieser Nummer nicht mehr raus. Ich muss das jetzt irgendwie machen und muss das jetzt durchziehen, weil ich kann live auf Sendung nicht sagen, schon gar nicht, weil wir nur 4 Minuten haben, stopp mal, ich muss mich kurz sortieren, ich fange neu an. Und daraus erwuchs dann wirklich in Sekundenbruchteilen diese Panikattacke, weil ich gemerkt habe, oh Gott, das geht hier schief. Ich krieg halt keine Luft mehr. Ich kann so nicht weitermachen und bin dann einfach durch meinen Text gerast. Das waren 4 Minuten. Die Bilder sollten auf das passen, was ich gesagt habe. Ich glaube, da passt überhaupt nichts zueinander. Ich habe es mir später nicht nochmal anschauen können. Ja, das war halt dieser eine Moment. Und ich hatte so viel Moderation vorher schon gemacht. Aber danach war alles anders. Danach war es wirklich für mich erst einmal auf Sendung zu gehen eine Bedrohung. Mhm. Ja, das hat mich dann wirklich sehr, sehr lange verfolgt.
Dieser Podcast wird unterstützt von Kneipp. Ich merke selbst im Sommer immer wieder, wie viel mehr man sich draußen bewegt, ob beim Joggen, unterwegs mit Kindern, beim Schwimmen oder einfach insgesamt aktiver im Alltag. Und dann ist es irgendwie auch logisch, dem Körper ein bisschen extra Aufmerksamkeit zu geben. Magnesium ist ja so ein Klassiker, wenn es um Muskeln und Energie geht. Für unterwegs gibt es von Kneipp jetzt Magnesium- und B12-Gummis. Ich finde vor allem praktisch, dass man sie einfach einpacken kann und nicht groß drüber nachdenken muss. Die schmecken nach Himbeere und passen in jede Tasche, egal ob bei Sport oder auf Reisen. Sehr praktisch und unkompliziert. Dank Magnesiumcitrat, einer gut verfügbaren Magnesiumform und zusätzlichem Vitamin B12 sind sie ein super Begleiter für aktive Tage. Ganz nach der Kneipp-Philosophie, Gesundheit soll einfach sein, Spaß machen und sich ganz natürlich in einen aktiven Lebensstil einfügen. Aber diese Todesangst an sich dauert 10 Sekunden. Wie lange können wir das so einschätzen? Gefühlt natürlich ewig wahrscheinlich, aber...
Gefühlt Ewigkeiten. Gefühlt hört das gar nicht auf. Das kann von bis, ne? Also eine Panikattacke kann auch 2 Stunden dauern. Das kommt ganz auf die Umstände an. Also das ist bei jedem anders. Bei dem einen dauert sie vielleicht 1 Minute, bei jemand anderem kann sie auch 10 Minuten dauern. Das kann man nicht so pauschal sagen.
Und du bist dann nach Hause gegangen, wackelig, und hast wahrscheinlich gedacht, dass, okay, einmalige Sache kommt nicht mehr. Wobei dann ja schon die Angst vor der Angst kam. Und ja, wie ging es dann weiter?
Also ich habe an dem Abend tatsächlich noch die lange Sendung moderieren müssen. Ich kann dir heute nicht mehr sagen, wie ich das geschafft habe. Ich bin dann aber, das war ein Samstag, ich habe den Sonntag noch moderiert und habe mich dann krank gemeldet. Erstmal. Also ich dachte dann, okay, 1-2 Wochen Pause, jetzt musst du dich mal beruhigen, es war alles zu viel. Habe dann diese Pause gehabt und merkte aber schon am Ende dieser Pause, oh Gott, ich muss wieder auf Sendung gehen. Wie soll das alles werden? Und dann ging dieses Karussell wieder los. Und dann habe ich wieder moderiert, ein Wochenende, und ich krieg's nicht mehr 100%ig zusammen. Aber da ging es mir dann auch so schlecht bei. Ich habe natürlich versucht, mir das nicht anmerken zu lassen, und tatsächlich hat es auch niemand gemerkt im Außen. Meine Freunde, denen ich das dann erzählt habe, und auch liebste Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, ganz wenige wussten das und die haben es auch gesehen. Aber ich konnte das verstecken, weil ich wollte ja diesen Job machen. Ich wollte ja unbedingt diesen einmaligen Job, also ich meine, wenn man RTL aktuell moderieren darf, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Die kriegst du halt danach nicht nochmal. Und von daher habe ich gedacht, ich muss das jetzt hier durchziehen, weil ansonsten ist mein Leben, so wie ich es mir jetzt erkämpft habe, wie ich es mir aufgebaut habe, ist das vorbei. Also hatte ich keine andere Wahl und musste irgendwie gucken, wie komme ich da durch, und habe dann verschiedene Sachen ausprobiert, auch live auf Sendung, was keiner gesehen hat, um irgendwie mit dieser Angst klarzukommen. Aber die kam immer wieder mit voller Wucht.
Mhm. Zu welchem Arzt bist du gegangen? Und du hattest ja dann, glaube ich, auch recht bald eben so Strategien, Tipps, die Zehen irgendwie festzukrallen, also dich zu spüren. An wen hast du dich gewendet am Anfang?
Ich bin erstmal zu meinem Hausarzt gegangen. Also für mich war es klar, dass es eine Panikattacke war. Viele andere, mit denen ich beispielsweise arbeite, seitdem auch zu Angstthemen, denen ist oft nicht unbedingt im Vorfeld klar gewesen, was da war. Also gehst du erstmal zum Arzt, ist natürlich auch wichtig, erstmal abklären zu lassen, hat das irgendeine körperliche Ursache, ne, da tatsächlich erstmal drauf zu schauen. Und oft ist es dann so, dass der Arzt dann sagt, ich kann nichts finden. Und mittlerweile sind die auch schon so weit, dass sie dann sagen, naja, könnte eine Panikattacke gewesen sein. Bei mir war das, wie gesagt, klar, ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, der hat mir, das war noch in diesen ersten 2 Wochen, wo ich Pause gemacht habe, der hat mir Tranquilizer verschrieben und sagte, ja, ist total normal in deinem Business, ich habe viele Schauspielerinnen und Schauspieler, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die nehmen das auch. So, dann habe ich das genommen, also Beruhigungsmittel. Und dann wurde es aber noch schlimmer, weil ich mich gar nicht mehr wiedererkannt hatte, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, das bin ja nicht mehr ich. Jetzt fühle ich mich ja noch schlimmer, noch weniger Antrieb, noch schlaffer. Und das hat dann natürlich noch mal was in Gang gesetzt. Dann habe ich diese Tabletten weggelassen, und dann haben wir, nachdem ich noch mal moderiert hatte, bin ich dann wieder hin und habe gesagt, ich brauche eine Auszeit, ich kann nicht mehr. Ich muss da irgendwie erst mal raus. Und dann haben wir nach einer Diagnose gesucht, weil ich ja nicht hingehen konnte und sagen konnte zu meinen Chefs, ich habe eine Panikattacke hier auf Sendung. Also ich weiß nicht, wie sie heute damit umgegangen wären, aber wenn ich dort Chefin gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, okay, nimm dir eine Auszeit, mach mal ruhig, und wir haben Verständnis dafür. Und gleichzeitig hätte ich im Hinterkopf, ob
wir
die jemals
anderen.
Genau, ob wir ihr das zutrauen können, diesen Job weiterzumachen. Das ist ja auch eine große Herausforderung. Es ist hier unsere wichtigste Sendung im Sender, im Nachrichtenbereich. So, von daher war mir schon klar, damit kannst du nicht raus. Also haben wir eine Diagnose gesucht und haben dann gesagt, natürlich muss ich keine Diagnosen meinem Arbeitgeber mitteilen, aber da herrscht ja auch ein großes Vertrauensverhältnis, dass wir dann gesagt haben, okay, Herzmuskelentzündung. Und das ist was, damit kann man als Außenstehender auch was anfangen. Und ich hatte selber mal in einem Herzzentrum gedreht und habe gesehen, was das bewirken kann, wenn du eine Herzmuskelentzündung nicht ernst nimmst. Und von daher dachte ich, okay, ja, das ist eine gute Idee. Und dann war ich erst mal einen Monat zu Hause. Ich bin dann weitergegangen, habe einen Neurologen, Psychologen, Psychiater, der tatsächlich auch in meinem Buch Liebe Angstzeit, dass du gehst, hier ist es, vorkommt. Den habe ich damals auch gebeten, mir da noch einige Sachen zu schreiben. Und bei dem war ich und der hat so wirklich die erste Hilfe mit mir gemacht. Also wir haben EMDR, ne, Augenbewegungsthemen gemacht, wir haben darüber gesprochen. Und da merkte ich auch schon, da ist ganz, ganz viel mit drin, was damit zusammenhängt, was damit in Zusammenhang gebracht werden kann. Und das ist mehr als einfach jetzt hier mal ein bisschen Augenbewegung und ein bisschen drüber sprechen. Aber das war etwas, ja, das waren meine ersten Anlaufstellen. Mhm. Danach habe ich gefragt.
Ja, was steckte dahinter? Du hast gerade schon gesagt, es gab einen Weg in die Angst. Der hatte auch mit deiner Familie zu tun. Was können Auslöser sein oder was war bei dir der Fall und wie hast du dir das erarbeitet?
Also das, was ich gerade sagte, als ich bei dem Psychologen, Psychiater war, kam ich auch dahinter, okay, das hat auch viel mit meinen inneren Überzeugungen zu tun, mit meinen Glaubenssätzen, mit dem, was ich in meiner Vergangenheit erlebt hatte, so Thema Kindheit. Und ja, ich habe dann schon gemerkt, dass erstmal das, warum diese Panikattacke in dem Moment kam. Also es war ein Zeitpunkt der Überlastung. Ne, wie ich schon gesagt hatte, es war viel im Umschwung in der Zeit. Und ich habe mir zusätzlich diesen Druck gemacht, ich muss gut sein, weil ich selber nicht daran geglaubt habe, dass ich gut bin. Natürlich habe ich gesehen, dass die Resonanz auf das, was ich gemacht habe, gut war. Und ein Teil von mir war auch da, der das gut fand. Aber es war eben auch ein großer Teil von mir, in mir drin, der das in Frage gestellt hat, der daran gezweifelt hat, dass ich gut bin, der daran gezweifelt hat, dass ich das kann. Ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang, als ich diesen Job bekommen habe, hat eine andere Kollegin, mit der ich zuvor zusammengearbeitet hatte, eine andere Sendung bei RTL bekommen. Ich habe immer gedacht, warum kann ich nicht die Sendung machen? Weil hier in den Nachrichten, das bin ich doch gar nicht. Ich habe mich nie für Nachrichten interessiert bis zu dem Zeitpunkt, als ich bei NTV zuvor angefangen hatte und dann zu RTL gekommen bin. Ich wollte immer was Buntes machen, was Lebensbejahendes. Und die machte nun was Buntes. Die sah ich eigentlich als Typ mehr in einem Nachrichtenthema oder in einer Nachrichtensendung. Und ich, die ich mich da gar nicht sah, war nun auf dieser Position. Aber es war natürlich auch eine Riesenehre, da ausgesucht worden zu sein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Skills. Ich hatte mich auch dahin gearbeitet. Also ich bin ja nicht einfach irgendwie dahin gekommen, sondern ich habe wirklich hart an mir und an den Themen gearbeitet, mit denen ich mich tagtäglich da auseinandergesetzt habe. Und dieses Innere, ne, ich bin nicht gut genug und ich kann das eigentlich gar nicht. Und alle werden merken, Stichwort Imposter-Syndrom, alle werden merken, dass ich es gar nicht kann. Und ich habe ja gar nicht die richtige Ausbildung dafür, weil ich habe ja nicht Politik studiert. Und ich habe mich da auch viel verglichen, ne, Thema wieder vom Anfang, wo ich sagte, wir vergleichen uns auch ganz viel. Und das hat letzten Endes das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Es war einfach so viel auch in mir drin, was nicht gepasst hat. Und dann bin ich daran gegangen zu gucken, wie kann ich das ändern? Wie kann ich an die Wurzel des Problems gehen? Und habe immer gedacht, okay, das Problem ist mein Vater, so als Scheidungskind. So, und habe dann Kontakt zu meinem Vater aufgenommen, den ich tatsächlich nach vielen Jahren getroffen habe und letzten Endes gemerkt habe, das ist nicht die Lösung. Also ich habe dann auch ganz schnell den Kontakt wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, da sind Sachen, die stimmen einfach immer noch nicht. Ich möchte diesen Kontakt gar nicht. Ich habe es versucht, aber das löst nicht mein Problem. Also ich habe quasi die Lösung im Außen gesucht und es hat für mich wirklich Zeit gebraucht und eine Erkenntnis gebraucht. Die Lösung finde ich nicht im Außen, sondern die Lösung finde ich in mir drin.
Ich frage mich gerade, du schreibst im Buch, du konntest der Angst begegnen, du hast visualisiert und dann half es, aber du warst ihr nicht mehr ausgeliefert, aber du hast dich ihr nicht gestellt. Was ist da der Unterschied? Ist das das, was du gerade beschreibst, dass du im Außen den Grund gesucht hast und er war im Innen? Also was ist der Unterschied zwischen ihr begegnen, aber sich ihr nicht stellen?
Ja, dass ich schon sehe, okay, da ist eine Angst, ne, dass ich da schon Hintergründe kenne, so wie das, was ich auch gerade beschrieben habe, dass ich im Außen die Hilfe gesucht habe und gleichzeitig aber gar nicht wusste, wie ich da richtig ansetzen kann oder gar nicht gesehen habe, dass ich da eigentlich falsch ansetze. Weil mich ihr nicht zu stellen, heißt ja auch, ich muss mich mit meinen inneren Anteilen auseinandersetzen. Ich muss mich auch mal ein Stück weit mit meiner Geschichte auseinandersetzen. Warum fühle ich mich so? Warum fühle ich mich so defizitär, sage ich mal? Warum fühle ich mich so klein? Warum fühle ich mich auch in dieser Situation als Opfer meiner Angst? Und das ist manchmal so ein bisschen wie die Büchse der Pandora öffnen. Ne, man kann sagen, okay, ja, ich habe Angst, die ist jetzt da, das ist in Ordnung, ich nehme die an. Das ist dieses im Auge gucken. Aber dann zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal dahinter, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter und warum? Ne, okay, da steckte für mich das Bedürfnis dahinter, auch gesehen zu werden, anerkannt zu werden, geliebt zu werden. Und wo kommt das her? Und dann das mal aufzuarbeiten. Und da bin ich dann auch, das hatte ich Jahre vorher schon mal gemacht, irgendwie in meinen so frühen 20ern hatte ich mich damit mal auseinandergesetzt, so innere Kindarbeit. Und da kam wieder so für mich zum Vorschein, okay, da ist ein ganz großer, verletzter, trauriger Teil in dir, nämlich dieses innere Kind, das gehört werden möchte. Ne, dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, weil ich das früher in meiner Kindheit so erlebt habe in verschiedenen Situationen, ohne jetzt da genau drauf eingehen zu müssen. Aber das habe ich halt mein ganzes Leben mitgeschleppt. Das hat mich auch dazu gebracht, diesen Job irgendwann zu bekommen, weil ich es natürlich allen beweisen wollte, weil ich zeigen wollte, ich kann es ja doch. Und eigentlich hätte ich das im Außen niemandem beweisen müssen, sondern ich muss das eigentlich nur mir selbst beweisen. Das war wirklich ein langer Weg, diese Erkenntnis erstmal zu gewinnen.
Also es klingt nach Arbeit und eben, ja, Sachen, die man auch nicht unbedingt hören möchte, nicht wieder an sie ranrühren möchte, ja. Das ging dann mit einem Psychologen oder mit wem hast du das alles erarbeitet?
Ich habe tatsächlich damals zu der Zeit, ich habe eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht, wo wir da ein Stück weit drauf geguckt haben. Muss aber auch dazu sagen, ich bin da rausgekommen, ich hatte 12 Sitzungen, das weiß ich noch. Und ich habe aber nicht weitergemacht, weil ich mich bei der Therapeutin nicht wirklich gesehen gefühlt habe. Weil ich da immer das Gefühl hatte, ich komme da rein, die sieht mich. Ich meine, ich war in meinen Anfang 30ern, ich hatte einen tollen Job, ich sah gut aus, ich hatte Erfolg. Mir schien ja buchstäblich die Sonne aus dem Hintern, sozusagen. So, dieses Gefühl hatte ich immer, dass sie das von mir denkt. Was natürlich auch wieder, ich projiziere in sie etwas, ne? Aber das war eben auch dieses Denken in mir drin, oh, die nimmt mich gar nicht richtig ernst. Ich meine, da kamen Frauen raus oder Menschen raus, Männer auch natürlich, die Rotz und Wasser geheult haben. Und ich ging da rein und strahlte erstmal. Und dann gingen wir halt an die Substanz. Aber das habe ich halt dann nicht weitergemacht, weil ich mich, wie gesagt, da nicht richtig wohlgefühlt habe. Habe dann alles Mögliche ausprobiert, von progressive Muskelentspannung zu Traumreisen, Hypnose und so weiter und so fort. Und habe wahnsinnig viel gelesen. Also damals hatte ich noch nicht die super Internetanbindung zu Hause, hatte noch einen uralt Laptop und habe dann wirklich, habe ständig Bücher gekauft und habe halt einfach gelesen, was machen andere. Ich habe eine Familienaufstellung beispielsweise gemacht, weil es für mich wichtig war, zu sehen oder möglichst herauszufinden, warum ist denn das alles so passiert, wie es passiert ist? Warum war mein Vater so? Warum waren meine Eltern so? Und kann man halten von, was man will. Für mich war es auch eine wichtige Erkenntnis, zu sehen in dieser Familienaufstellung, okay, mein Vater hat ja auch sein Päckchen getragen, so was er mitbekommen hat von seiner Familie. Ne? Auch meine Mutter, es ging aber hauptsächlich bei mir erstmal um den Vater. Und da überhaupt erstmal das Verständnis zu bekommen, aha, der konnte ja gar nicht anders. Der hat sich so verhalten, wie er sich eben in der Zeit nur verhalten konnte. Er hat da sein Bestmögliches gegeben, was ihm zu der Zeit möglich war. Und dieses Verständnis erstmal zu entwickeln, um rauszukommen aus diesem, ich bin wütend, ich habe da so viel in mir drin, ich möchte platzen und ich möchte diese Wut herausschreien, kann man alles machen. Aber dann will man sich auch mal weiterentwickeln und dann wirklich zu sagen, okay, es ist nicht in Ordnung, was er mit mir gemacht hat, aber ich kann damit umgehen und ich habe ein gewisses Verständnis dafür und kann es deshalb auch ad acta legen und sagen, es war so, aber jetzt schaue ich weiter nach vorn. Das war ein wichtiger Punkt für mich.
Du sprichst über diese erwachsene Seite, die ja Verantwortung übernimmt. Die konntest du irgendwann rauslassen sozusagen und schreibst im Buch, dass du dann die kleine Annette an die Hand genommen hast und oft mit ihr gedanklich im Studio standest. Das fand ich ein ganz tolles Bild, sich das so vorzustellen. Also direkt wirklich an dich gekuschelt, Sicherheit findend. Also du hast dich um die kleine Annette, um die es ja letztlich auch ging, gekümmert und dann besser die Sendung moderieren können, weil du diese Bedürfnisse dann erfüllen konntest von dem kleinen Mädchen. Machst du das immer noch oder hilft das auch weiterhin?
Wie kam ich auf die Idee? Ich habe ja mit dem inneren Kind gearbeitet und mir war schon klar, das innere Kind ist ein Teil von mir, aber es bin nicht ich. Und das Wichtige ist, wenn man auch in so einer Situation steckt, aus diesem inneren Anteil, welcher das auch immer in dem Moment ist, wirklich rauszukommen. Weil solange du in diesem Anteil steckst, bist du halt handlungsunfähig beziehungsweise handelst wie dieser Anteil, in dem Fall wie die kleine Annette, die sich dann ängstlich fühlt, die dann in dieser Opferhaltung ist, warum immer ich, ne, warum mag mich keiner oder hier, oh, guck mal, da guckt jemand komisch, bestimmt mag der mich nicht. Das Wichtige ist, das wirklich zu erkennen und diesen Anteil zur Seite zu stellen und zu sagen, das ist ein Teil von mir, der hat seinen Grund, warum er da ist und der darf auch da sein. Gleichzeitig entscheide ich mich heute als die erwachsene Person, die ich bin, als die ich diesen Job hier bekommen habe, die habe ich ja nicht als das kleine Kind bekommen, sondern als die erwachsene Person mit all ihren Fähigkeiten, mit all ihren Know-how, bin ich diejenige, die hier die Verantwortung übernimmt und die Verantwortung hier hat, dass diese Situation funktioniert. Und du, liebe kleine Annette, darfst da sein. Und ich nehme dich in den Arm, ich sehe dich und ich erkenne dich an. Und ich kann natürlich bei meinem inneren Kind auch sagen, ich habe dich lieb, ich liebe dich und ich bin für dich da und ich beschütze dich und ich gebe dir das, was du jetzt brauchst, nämlich, dass ich dich sehe und dass ich dich so annehme, wie du bist. Und das hat ganz, ganz viel bewirkt. Und das ist auch tatsächlich etwas, es gibt natürlich Situationen, auch mal im Privaten oder auch im Job tatsächlich, nicht mehr, wenn ich alleine vor der Kamera stehe, aber es gab Situationen auch, wo ich getriggert wurde, wo dieses innere Kind getriggert wurde. Ne? Dieses, oh, die Person mag mich nicht, irgendwie, oh, ich bin hier nicht anerkannt oder was auch immer. Und dann wirklich in dem Moment zu merken, ah, okay, das bin ja nicht ich als die erwachsene Person, als die erwachsene Moderatorin oder die Partnerin oder die Freundin oder wer auch immer, sondern es ist dieser Anteil. Und dann ist es durchaus schon so, wenn ich in einer Situation bin, wo ich merke, oh, mir steigen jetzt die Tränen in die Augen. Ah, okay, gut, ich weiß, woher es kommt. Und dann visualisiere ich das für mich. Ich mache das ja nun schon seit Jahren und ich habe ganz schnell auch immer auf der rechten Seite die kleine Annette dann sitzen. Das ist wie so ein kleines Ritual. Und dann weiß ich, alles okay, ich sehe dich, ist gut. Und dann mache ich weiter und dann bin ich sofort raus aus diesem Gefühl.
Ja, das ist interessant. Ist das auch was, was wir vielleicht alle so mitnehmen könnten? Ich habe mich gefragt, hast du einen Tipp für mehr Selbstliebe? Darum ging es ja.
Ja.
Gegen dieses innere Leere, diese Minderwertigkeits. Ist das eine gute Übung, die man sich selber überlegen
könnte? Das ist auf jeden Fall eine gute Übung, aber ich glaube, bevor man in diese Übung kommt, ist ganz viel Vorarbeit vonnöten, weil du musst ja dein eigenes inneres Kind erstmal finden. Du musst Kontakte aufbauen. Du musst es erstmal kennenlernen, Vertrauen aufbauen. Manche haben es vielleicht da, weil sie es schon kennen und damit gearbeitet haben, andere noch nicht. Ich habe das beispielsweise auch in meinen Coachings. Ich arbeite viel mit Führungskräften in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es immer wieder um dieses Thema. Und dann erstmal uns dahin zu arbeiten, okay, wie sieht denn der Kleine oder die Kleine aus? Ne? Erstmal diesen Kontakt dahin zu finden und dann auch tatsächlich damit zu arbeiten. Es funktioniert gut, es ist aber ein Prozess. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, arbeitet alle jetzt mit eurem inneren Kind. Das kann natürlich schon. Aber hin zum Thema oder das Thema Selbstliebe, wie kann ich mehr Selbstliebe für mich entwickeln, indem ich einfach Mitgefühl mit mir selbst habe, beziehungsweise auch erkenne erstmal, okay, da ist etwas in mir, da ist eine Stimme, ein Teil, was auch immer, den muss man noch gar nicht richtig visualisiert und ausgearbeitet haben, aber da ist etwas in mir. Und das ist auch in Ordnung. Ich darf auch so sein. Es geht nicht darum, sich in diesem Selbstmitleid oder in dieser Opferrolle dann zu suhlen und sich dann darin richtig aufgehen oder darin richtig aufzugehen, sondern es geht darum zu sagen, okay, da ist etwas in mir, das ist eine große Traurigkeit beispielsweise oder eine große Wut, aber es darf auch sein. Ich darf auch so sein, ne? Weil oft ist es ja so, dass wir gerade so diese unangenehmen Emotionen, alles, was wir als unangenehm empfinden, das wollen wir weghaben. Aber wir können nicht Freude empfinden, wenn wir gleichzeitig die andere Seite nicht auch da sein lassen. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig, sich lernen so anzunehmen mit seinen guten Seiten, aber eben auch mit dem, was vielleicht nicht so gern gesehen ist, was vielleicht eher, naja, negativ behaftet ist. Ich will gar nicht negativ sagen, aber wo wir uns vielleicht auch manchmal selber ein Stück weit im Weg stehen. Und da zu sagen, hey, es ist in Ordnung, ich darf so sein. Und ich darf, es gibt auch Momente, da darf ich es vielleicht auch einfach mal rauslassen. Es geht nicht darum, das wegzudrängen. Das ist schon mal ein Weg hin, ein Schritt hin zu mehr echter Selbstliebe. Denn ich kann mich ja nur selbst lieben, wenn ich auch lerne, mich anzunehmen, so wie ich eben bin. Ne? Vom Äußeren her, wie eben auch vom Inneren.
Hm. Ja, und das hat dich letztlich die Angst gelehrt, dass du ja dich selbst annehmen kannst. Sehr schön. Ich frage mich gerade, du bist auch Mutter einer Tochter. Bei dir kam ganz viel aus der Kindheit. Wir alle haben unsere Päckchen. Wir sind auch in einer Zeit aufgewachsen, wo man auch den Kindern andere Sachen gesagt hat als heute.
Absolut.
Man hat zum Beispiel auch nicht gesagt, ich sehe dich, ich fühle deinen Schmerz, sondern komm, jetzt stell dich nicht so an. Ja, was genau versuchst du deiner Tochter mitzugeben, ganz bewusst?
Genau das wirklich zu sagen. Wir haben den Spruch, Gefühle sind richtig und wichtig. Und dann ist wirklich manchmal, gab es auch schon Momente, wo sie dann wirklich nicht da rauskam, wo ich dann auch versucht habe, ihr zu helfen. Guck mal, ne, jetzt atme mal und jetzt beruhige dich mal, ja, in diesem Moment. Du darfst jetzt da sein, Gefühle sind richtig und wichtig. Und wenn es dann lange dauert oder wenn es dann immer wieder so, dann sagt sie manchmal auch, Mama, Gefühle sind richtig und wichtig. Ich muss mich jetzt mal kurz beruhigen. Und dann sage ich auch, okay, dann gehst jetzt in dein Zimmer, dann beruhigst du dich. Und dann hat die auch schon Sachen gemacht, dass sie dann wirklich auch ihren Frust in dem Moment rauslässt. So, aber für sich. So, dann geht die, boxt ins Kissen. Und da hat sie auch schon mal irgendwie so einen langen Eislöffel verbogen. Das war dann so ein Running Gag bei uns. Und dann darf sie das auch machen. Es ist ja total wichtig, auch diese Gefühle zuzulassen. Sie soll ja auch lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Also ich meine, nichts ist schlimmer, als wenn du das immer wegdrücken musst, so wie wir das ja oft auch im Business, im Job machen, dass wir Stress haben, dass Anforderungen kommen, dass Sachen kommen, die uns aufregen und wir müssen es wegdrücken. So, ne, da auch zu lernen, wirklich in dem Moment vielleicht mal zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade echt sauer, ich gehe mal kurz vor die Tür, ich gehe mal 3 Schritte, ich hole mal tief Luft. Ne, einfach zu lernen, sich selbst zu regulieren. Und wenn die Kinder das schon nicht können, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Leute Hassnachrichten bei Social Media schreiben, weil sie sich selber nicht regulieren können in dem Moment.
Ja, ja, also ich bewundere es auch, wenn Kinder es schaffen zu sagen, ich liebe euch alle, aber ich liebe mich zuerst am meisten, weil das ist ja der Kern des Ganzen.
Das versuche ich auch, das machen wir auch ganz oft, dass sie, wenn abends in sie im Bett liegt, so, dass ich sie dann auch frage, wen hast du lieb, wen liebst du und so. Und wie sehr liebst du dich selbst? Wofür liebst du dich eigentlich selbst? Ne? Was magst du besonders an dir? Dass wir nicht, als man mich früher gefragt hat, was findest du denn toll an dir? Was magst du an dir? Mir fehlen immer nur negative Punkte ein.
Ja. Man durfte es ja quasi gar nicht sagen, weil dann war es irgendwie, ne,
nee, also es war total schwer, mal zu sagen, ja, ich mag das an mir und ich stehe dazu. Und dann wirklich sich auch hinzustellen und zu sagen, ja, das bin ich. Das konnte ich früher nicht. Wir konzentrieren uns immer auf die Defizite in allem, was wir tun. Und wirklich zu sagen, ja, die Defizite mögen da sein, da mag etwas sein, das und das mag ich nicht an mir. Gleichzeitig, ne, wie mit der Freude, ist da ganz viel auch Gutes.
Ja, gerade als Frau ist das oft sehr wichtig, weil wir oft dazu tendieren, das anders zu machen. In deinem Buch hast du sogar einen Plan gegen die Angst entworfen. Kriege ich das damit hin, das so zu sehen, wie wir gerade das besprochen haben, mich selbst?
Du kannst es damit hinbekommen. Ja. Es ist natürlich immer die Frage, wie tief gehst du da rein? Wie sehr arbeitest du an dir? Es ist, sage ich mal so, es ist ein Menüplan, wo du dir rausgreifen kannst, was du für dich brauchst und mal schauen kannst, wie kommst du daran. Nun ist es ja so, Es ist nicht, als hättest du dir den Arm gebrochen. Da weiß man, was zu tun ist. Wir schienen jetzt den Arm. Es muss wieder zusammenwachsen. Wir machen das und das. Wir tun die und die Salbe rauf. Sondern es gibt ganz, ganz viele Wege, eben mit diesem Thema anders umzugehen, mit der Angst anders umzugehen. Und für den einen klappt es mehr über die Körperarbeit. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges, tolles Thema, wo ich auch in meinen Kursen, die ich jetzt mehr und mehr anbiete, eben auch mit Embodiment-Experten arbeite. Darüber passiert natürlich ganz viel. Gleichzeitig aber auch eben zu gucken, okay, was ist da? Wo muss ich vielleicht doch mal genauer hingucken? Ne, Stichwort Vergangenheit. Was sind da für Überzeugungen? Was sind da für Muster, die ich heute unbewusst immer noch lebe, die mich aber daran hindern, genau dahin zu kommen, wo ich hin möchte, weil ich immer wieder in diese alten Muster verfalle. So, das geht von bis, das geht von der Partnerwahl, von Freundinnenwahl, dass ich mich immer an Menschen wende, weil ich unbewusst damit ein Muster bediene aus der Vergangenheit, was ich kenne. Weil wenn wir in eine Ungewissheit gehen, wenn wir Neues ausprobieren, dann sind das ja auch gewisse Risiken. Ich kenne das nicht, das kann Gefahren bergen und so weiter und so fort. Also vermeiden wir das Neue und gehen unseren alten Mustern nach. Und da wirklich zu gucken, okay, was kann ich vielleicht auch schon an kleinen Stellschrauben? Es muss nicht so sein, dass wir große Dinge auf einmal ändern, sondern kleine Stellschrauben zu gucken, was kann ich heute mal anders machen? Und das ziehe ich dann mal für eine Zeit lang durch. Und dann verknüpft es sich auch anders in unserem Gehirn. Ne? Und so ist es zum Beispiel, merke ich mir ganz oft Dinge, die ich erledigen muss, weil ich sie nicht aufschreiben kann oder so. Weil wenn ich denke, oh, das und das darf ich nicht oder nicht vergessen, nicht dies, nicht das, das funktioniert nicht. Sondern sich wirklich vorzustellen, eine Reihenfolge. So gehe ich Schritt für Schritt und dann mache ich das. Ne? Und viele kleine Schritte führen eben auch zu einem großen Ergebnis. Und das kannst du mit jedem Muster machen, wenn du natürlich erstmal erkennst, okay, da bin ich in einem Muster drin, das für mich heutzutage einfach nicht mehr funktioniert.
Sehr spannend. Also wir haben ja viel besprochen und ich merke gerade, es begann als Gespräch rund um die Angst und wurde total positiv und ja, ging ganz viel um Selbstliebe, was ich sehr schön und wichtig fand. Vielen Dank, Annette, für die ganzen positiven Input und das, was wir hier hoffentlich alle mitnehmen.
Sehr, sehr gern, liebe Annette. Und ja, und ich hoffe, dass wenn nur ein Zuhörer, eine Zuhörerin dort etwas Positives mitnimmt, dann hat sich das gelohnt, dass wir dieses Gespräch geführt haben.
Auf jeden Fall. Danke dir. Hört gerne nächstes Mal wieder rein bei einem wieder tollen und inspirierenden Gespräch.